Schreib nur Papier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Also Jan und ich, wir brauen seit 10.000 Jahren, beziehungsweise unsere Vorfahren. Und eben auch mit genau den Sachen, die so unterwegs sind. Und heute beim Vortrag werden wir von unserem spanischen Freund und Wissenschaftler erfahren, dass wir eigentlich schon seit 13.000 Jahren mindestens brauen. Und wahrscheinlich geht es sogar noch viel weiter zurück. Nur das können wir noch nicht mal mehr archäologisch fassen.
Das war Philipp Overberg von der Gruthaus Brauerei aus Münster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 38. Folge. Wir haben mal wieder einen Ausflug gemacht.
Wir waren in Münster. Wir waren bei der Grutkultur 2020. Schöne Grüße an André, der hat uns begleitet. Ein kleiner Klassenausflug. Kommt man ganz gut hin mit dem Zug übrigens, aber das nur am Rande. Und dort haben wir uns getroffen mit den Machern der Grutkultur 2020, nämlich mit Philipp Overberg von der Gruthausbrauerei und mit Jan Kempker von der Kempker Kultur, formerly known as Brauerei Kempker, kommen beide aus Münster.
Und brauen seit 10.000 Jahren schon Bier.
Naja, und wie ihre Vorfahren sozusagen. Aber was wir erahnen können, es ist eine ganz besondere Folge, denn wir befinden uns wir bewegen uns auf historischen Pfaden. Es geht um historische Bierstile, es geht um regionale Bierstile. Und genau diesem Ziel haben sich die beiden verpflichtet, also dieser Mission, diese Bierstile zu erkunden, zu erforschen und ein bisschen rum zu experimentieren und dem einen oder anderen Bier dann einen modernen Twist zu verleihen und das Ganze regional verortet. Deshalb trinken wir beide jetzt ja zum Beispiel auch einen Pumpernickel Porter.
Tja, auch ein sehr leckeres Bierchen, muss man sagen. Ein bisschen brotig, dunkel, lecker.
Erfahrt ihr mehr in der Sendung übrigens, da erzählt Philipp Overberg, das kommt nämlich von der Gruthausbrauerei, was er sich bei diesem Pumpernickel Porter so gedacht hat. Die Grutkultur 2020, das möchten wir nicht unterschlagen, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz toll. 30 Biere wurden geboten.
Und wir waren ja zu dritt, wirklich effizient und gut verkostet.
Und André hat sie sogar alle bei Untappd reingetackert.
Könnt ihr mal nachgucken, was da war. Also neben den Gastgebern Brauerei Kempker, Gruthausbrauerei, die bereits erwähnten, waren dort 4 weitere Brauereien aus den USA, aus Belgien und aus den Niederlanden und auch Hobbybrauer am Start, 3 Stück aus Deutschland und ebenfalls aus den Niederlanden. Und es waren wirklich besondere Biere dabei, es waren ungewöhnliche Biere dabei, wo man sich dachte, hups, was ist das? Eins war mit Karotte,
Schmeckte sehr erdig. Also es gibt natürlich dann so einen Moment, wo man sich dann schon mal fragt, muss das ins Bier?
Aber auch ganz fantastisch ist mit Ringelblumenblüten.
Ja, und die Reserve-Porse, die ja auch Jan und Philipp zusammen gemacht haben, war ganz hervorragend.
Auch darüber erfahrt ihr mehr in diesem Podcast, ebenso wie über das Festivalbier, das sie gemeinsam mit den teilnehmenden Brauereien gebraut haben, nämlich ein International Groot Ale mit Bitterorangen, Gageln und Pappelsprossen und Wermut.
Interessant.
Das wird es dann wohl im nächsten Jahr zu verkosten geben, denn ich nehme mal an, dass diese Veranstaltung glatt nochmal an den Start gehen wird.
War sehr gut besucht.
Und von ganz unterschiedlichen Leuten. Richtige Nerds. Auch internationales Volk dabei, extra angereist für diese Veranstaltung. Denn natürlich ist das ein Special Interest Thema, das es aber verdient hat, durchaus populärer zu werden.
Ja.
Können wir jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Nachbarn, Leute, die einfach neugierig waren, was da mal in Münster so stattfindet. Denn die Fischbrathalle hat, glaube ich, eigentlich abends nicht auf. Und da dachten sich, glaube ich, viele, was ist da los, da will ich hin. Also insofern, die Veranstaltung, muss ich sagen, war ein Erfolg. Die Anreise hat sich gelohnt. Der Podcast hoffe ich auch, das müsst ihr beurteilen. Wir würden euch gleich in dieses Gespräch entlassen, möchten natürlich nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, dass am Ende dieses Podcasts es noch ein paar Termine geben wird für euch. Und wir trinken jetzt entspannt mal dieses Pumpernickel Porter. Vielleicht trauen wir uns auch noch an das Bockwurst.
Nein.
Auch Bier ran.
Später.
Ach komm. Und insofern, viel Spaß.
Ich bin Philipp Overberg. Die Gruthausbrauerei ist mein Projekt und ich habe zusammen mit Jan Kempker das Deutsche Institut für Grutkultur gegründet.
Wann?
Wann oder warum?
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Die kam so überraschend jetzt.
Da richte ich die Fragen schon auf. Nee, wann habt ihr das gegründet?
Wann haben wir das gegründet?
Ich glaube, inoffizielles Gründungsdatum ist 2017.
Also nach der vorletzten Veranstaltung irgendwie haben wir gedacht, jetzt...
Da haben wir es offiziell gemacht.
Genau, brauchen wir mal.
Aber inoffiziell kann man sagen, also die Förderung der Grutkultur besteht ja seit dem Gedanken, zusammen das Münsteraner Grutbier wieder zu beleben. Mhm. Das war dann 2017 mit der Doppelpause geschehen. Und darauf folgten dann auch Veranstaltungen und auch teilweise Richtigstellungen in der Grut Hobbyforschung, nennen wir es mal. Und dementsprechend kann man sagen, also das Deutsche Institut für Grutkultur existiert seit 2017, Ende 2017 und offiziell 2018.
Ja, klar, genau. Du bist...
Genau, ich bin Jan Kemka, bin hier in Münster geboren, war dann zwischenzeitlich zum Studieren weg und habe mir gedacht, im Studium, es wäre eine ganz kluge Idee, eine Brauerei aufzumachen. Der Gedanke kam dann 2014 und musste dann noch ein wenig reifen. Und in der Zeit habe ich viel gereist und geforscht, nicht nur in Belgien oder in Skandinavien, sondern auch vor der eigenen Haustür, und habe festgestellt, unsere Münsteraner Bierkultur war super vielfältig, über Grutbiere, über Tafelbiere, über das Münsteraner Altbier, was quasi mein Herzensprojekt ist, ein fassgereiftes, goldenes Sauerbier, um es ganz kurz zu formulieren. Mhm. Und Dinkelbiere wurden hier in der Region gebraut, zumindest zwischen Münster und Osnabrück. Dann kann man noch Adaptionen machen. Also es ist eigentlich sehr, sehr viel da, was hier biermäßig passiert ist. Und keiner kümmert sich so richtig darum. Philipp macht das in dem Maße, wie er es kann. Und dann.
Was soll das denn heißen, in dem Maße, wie er es kann?
Ja, wir schauen gleich nochmal.
Für Anfänger nicht schlecht.
Ja, aber hier wurde gerade das Institut für Bierkultur und Bierkultur aufgelöst.
Nein, wir verstehen uns sehr gut. Ich weiß auch genau, was er meint. Ich nehme es mal an, ich kann das einmal erklären. Also auch ich interessiere mich für historische Biere sehr sogar. Deswegen habe ich dieses Projekt Gruthaus genannt, weil es eben mit der langen Biergeschichte der Stadt Münster hier zu tun hat. Wir sitzen nur wenige hundert Meter entfernt vom Standort des ehemaligen Gruthauses, neben dem Rathaus. Mhm. Und das ist natürlich auch die Sache, die mich besonders inspiriert hat, schon 2013 eine Firma zu gründen mit dem Namen Gruthaus, Brauerei. Es ist aber keine Brauerei im Gegensatz zu Jan. Also ich habe keine eigene Produktionsstätte, außer wir sitzen gerade drin. Ja, da steht irgendwie noch so ein Braukessel. Und
hinter uns steht was, auf dem Balkon steht viel.
Ja, genau. Also ich mache ja auch Biere, aber wenn ich die verkaufen will, das mache ich halt seit 2013, ich brauche schon länger, dann muss ich in eine größere Brauerei gehen, mir einen Kontraktbraupartner suchen, der das für mich auch haltbar in eine Flasche bringt, sodass ich das überhaupt in den Handel bringen kann. Ich habe einen Großhändler und wenn das Bier nicht mindestens ein Dreivierteljahr MAD hat, dann nimmt er das erst gar nicht. Und bis ich Sonderabfüllung hinkriege, muss ich mindestens 40 Hektoliter brauen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Jan eigentlich gerade meinte. Ich kann halt nicht 40 Hektoliter historisches Bier verkaufen, nach Möglichkeit noch gemischt, fermentiert mit Brettanomyces und solchen Geschichten. Das kauft mir keiner ab. Mhm. Deswegen mache ich auch Biere, die nicht 500 Jahre alt sind in der Machart, sondern neue Erfindungen. Also fürs Grutbier schlägt mein Herz am meisten. Das ist allerdings das erfolgloseste Produkt, das ich habe. Da bin ich sehr froh, dass ich das mit Jan jetzt zusammen machen kann, weil da zwei Sachen zusammenkommen. Von mir die Geschichte des Bieres und die Kräuter und der Versuch, das nach dem nach der Münsteraner Gutamtsaktenlage eben möglichst originalgetreu wie vor 500 Jahren zu brauen und Jan eben mit seiner gemischten Fermentation, wo eben auch die Herstellungsart des Bieres ziemlich nah dran ist oder eigentlich identisch mit dem, was vor 500 Jahren passiert ist. Ansonsten mache ich eben so Sachen wie das Pumpernickel Porter. Das ist ein modernes Porterbier mit Pumpernickel aus dem Münsterland, weil ich finde, wenn wir schon nicht immer zeitlich so zurück können, wo wir hinwollen, dann wenigstens örtlich dem Bier eine Identität. Irgendwie Identität, ja. Ah. Kann man das nennen, ja, oder eine Begründung geben. Also ich brauche immer einen Grund dafür, so ein Bier zu machen, das auch zu verkaufen. Das muss halt in ein Konzept passen. Das Konzept ist hier und jetzt und früher. Also Pumpernickel, Honig, Stadthonig aus der Stadt Münster, von einem Stadtimker, großartige...
Wir sind gerade eben über den Markt gelaufen. Honig ist hier anscheinend ein großes Ding. Also es gab ja sehr, sehr viel Honigstände.
Ja, ja. Also der eine, der größere Imker, Gerdes, ist auch auf dem Markt, mhm, macht auch schöne Produkte. Und sonst Ralf Wanders von Münsterhonig und dann gibt es noch ein, zwei andere, mhm, die so zwischen Hobby und Profi das machen. Das finde ich ganz spannend. Die finden halt in der Stadt eine größere ökologische Nische als auf dem Land. Und die Bienen können hier früher fliegen als auf dem Land und länger in den Herbst hinein und finden hier tatsächlich mehr Nektar. Ja, also mache ich noch Hanfbier mit Hanf aus dem Münsterland, mhm, in der Nähe von Warendorf. Bei Hotmar wird er angebaut. Ich mache ein Rauchbier, den Bockwurstbock, wo ich das Malz in der Räucherkammer beim Metzger räucher, bei Bernd Holstiege, ist ja auch gerade auf dem Markt. Ja, das ist mir dann auch wichtig. Und diese Themen haben natürlich auch alle eine Geschichte im Bier, wenn auch nicht unbedingt im Münsteraner Grutbier. Das wurde vermutlich nicht mit Honig gebraut, aber Brauen mit Honig ist viel älter als Grutbier. Also es geht ja eigentlich auch darum, die Vorgeschichte und nicht sozusagen, ja, wir schaffen es das jetzt gerade so anhand der ältesten Akten bis ins Mittelalter zu hangeln und dann hören wir auf nachzudenken, sondern, also bei Jan ist das ja auch so, dass wir einfach einen Bierbegriff haben, der viel größer ist und wir glauben eben nicht, dass das Bier irgendwie in Deutschland erfunden worden ist vor 200 Jahren und das war's und jetzt plötzlich gibt's Peng Craft Beer und alles ist viel kreativer und so, sondern also Jan und ich, wir brauen seit 10.000 Jahren beziehungsweise unsere Vorfahren und eben auch mit genau den Sachen, die ja so unterwegs sind. Und heute beim Vortrag werden wir von unserem spanischen Freund und Wissenschaftler erfahren, dass wir eigentlich schon seit 13.000 Jahren mindestens brauen. Und wahrscheinlich geht es sogar noch viel weiter zurück. Nur das können wir noch nicht mal mehr archäologisch fassen. Noch nicht. Aber es dehnt sich immer weiter aus. Mhm. Die Forschung der letzten 10 Jahre hat die erstaunlichsten Dinge rausgefunden. Und Bier rückt plötzlich viel mehr ins Zentrum.
Ich habe das neulich gerade gesehen. Bier ist wahrscheinlich sogar älter als Brot, ne?
Ja. Ja, das ist auch eine von diesen überraschenden Pointen, die wir gleich erleben werden. man hat früher immer gedacht, ja, erst hat der Mensch sich sesshaft gemacht, Getreide kultiviert, um Brot zu backen, hat er gebacken, dann ist irgendwie das Brot mal feucht geworden und schlecht oder wie, und dann ist nochmal Wasser drauf gerutscht und dann hat sich so zufällig Bier von selber gemacht. Das ist totaler Quatsch. Also der Mensch hat Bier gebraut vor der Sesshaftwerdung, hat Wildgetreide gesammelt, um Bier zu brauen. Mhm. Und die Sesshaftwerdung und der Getreideanbau mit kultiviertem Getreide ist eher eine Konsequenz aus dem Biertrinken. Mhm. So sieht die Wissenschaft das mittlerweile. Aber,
ja. Vortrag ist ein guter Stichwort für die uns zuhören. Die wissen gar nicht, wovon du sprichst. Heute findet statt der Gutkulturtag Münster, den ihr organisiert habt. Ist nicht das erste Mal, dass ihr sowas organisiert, aber das erste Mal in dieser Größe, oder?
Das kann man schon so sagen, ja. Also theoretisch ist es sogar ein mehrtägiges Festival, das Gutkulturfestival international. Ist zum einen auf den Aufwand von Philipp und mir zurückzuführen, den Rückhalt unserer Damen, aber natürlich auch die ganzen Brauer, die in unsere kleine, beschauliche Stadt Münster kommen wollen. Und gestartet hat das Ganze gestern mit dem Public Brew Day. Also wir haben bei uns in der Brauerei einen Gemeinschaftssud gemacht. Und
das ist das Bier, das du am Anfang vorgestellt hast,
genau, richtig? Das ist das Bier, was ich am Anfang beschrieben habe. Und wir
das jetzt auch im Kühlschiff liegt.
Nee, das ist schon draußen. Ah, okay. Das ist jetzt draußen, ist im Tank, hat Hefe bekommen. Macht dann dort seine Hauptgärung, geht danach auf Barrique-Fässer und bleibt dann so lange drin, bis es meint, fertig zu sein. Mhm. Und hoffentlich wird es das Festivalbier für die nächste Grutkultur 2021.
Ja.
Ja, erster Tag des Festivals war Freitag. Genau. Heute ist Samstag. Wir haben in ungefähr einer Stunde einen Vortrag von einem spanischen Wissenschaftler, David Bea, kommt. Und hält einen Vortrag zum Thema prähistorische Grutbiere in englischer Sprache. Und Philipp macht die Einleitung vom Münsteraner Grutbier und dann überleitend zum prähistorischen Bier.
Ich mache es nur genau andersrum. Also ich mache es sogar dreimal andersrum. Ich fange in der Gegenwart an, gehe dann zurück, so weit wie wir können, bis in die Ur- und Frühgeschichte, um dann wieder im Mittelalter zu landen. Das ist so eine...
Das
ist ganz seltsame.
Was binden, könnte man sagen. Ja,
ja. Das ist das Nachmittagsprogramm und dann gibt es ja auch das Abend.
Genau, genau. Und nach dem Vortrag landen wir dann noch ganz woanders. Und zwar in der Fischbrathalle. Das ist ein 100 Jahre altes Restaurant, was auch seitdem in der gleichen Familie ist. Und die haben wir gemietet oder gekapert, je nachdem, wie man das sehen möchte. Schieben alle Tische zur Seite, bauen eine riesige Theke auf und wahrscheinlich die längste Theke in Münster. Und dort sind dann 9 Brauer, die ausstellen, professionelle Brauer und ein paar Hobbybrauer sind dabei. Kommen aus den Niederlanden, aus Belgien, aus den USA und aus Münster kommen auch 2 Brauer. Wir haben, glaube ich, knappe 30 Grundbiere, noch ein paar andere Biere, Cocktails und alkoholfreie Getränke gibt es dann auch. Und der Till von der Fischbrathalle macht noch ein paar kleine Häppchen mit Fisch. Und das wird, glaube ich, eine runde Sache. Nachher werden wir alle glückselig ins Bett fallen, ist unser Plan. Und am nächsten Tag bauen wir dann ab in Ruhe und machen wir noch ein gemeinsames Frühstück mit allen, die mit angepackt haben.
Ja, wir haben schon gehört, ihr erwartet zwischen 5 und 500 Leute.
Genau, also 500 Leute ist auf jeden Fall eine Zahl, mit der wir, glaube ich, arbeiten können.
Wir hoffen, dass es irgendwo dazwischen landet. Ja, 5 wäre ein bisschen wenig für den Aufwand, 500 wäre ein bisschen viel für die Fischbrathalle.
Genau, aber mit Pop-Up-Gasthöfen kennen wir uns aus. Zur Not bauen wir draußen noch ein Zelt auf und schmeißen sie auch noch einen Tee hin. Nein.
Man muss improvisieren.
Wir hoffen einfach, dass wir alle reinkriegen. Und wenn nicht, wissen wir, dass wir nächstes Jahr mehr Platz brauchen.
Ist eine Menge Aufwand, ne? So on top zu dem, was ihr eh schon macht. Was treibt euch an, dieses
Festival zu machen? In der Managementforschung gibt es da, glaube ich, einen Ansatz für. Das nennt sich, glaube ich, Scrum. Das heißt einfach, wir fangen mal an und gucken dann, wie weit wir kommen. Und so ähnlich war das dann auch mit dem Festival. Wir haben eigentlich gedacht, so, okay, wir machen unser Fest, so wie im letzten Jahr mit uns beiden und laden noch vielleicht 2 Fässer von 2 anderen Brauern ein und haben einfach mehr Platz in der Fischbrathalle. Und dann reifte die Idee so, ach, eigentlich brauchen wir noch eine wissenschaftliche Begleitung. Das kam dann hinzu. Ich fand, das wäre vielleicht auch nett, noch die Brauer dazu einzuladen und nicht nur den Bier zu kaufen. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass wir jetzt 9 ausstellende Brauer sind mit reichlich Grutbier dahinter. Und es ist nicht nur das größte Grutbierfestival in Münster, sondern auch der ganzen Welt. Tatsächlich, es kommen auch ein Haufen Leute aus der ganzen Welt. Wir haben Gäste aus Korea, wir haben Gäste aus den USA, Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanier. Aus allen Ecken, Spanier, genau. Und ich glaube, einer kommt auch noch aus Osteuropa. Von dem, wo wir es wissen. Ne? Also mit, glaube ich, 75 Anmeldungen wie auf Facebook kann das schon ungefähr so einen Indikator geben, dass dann nachher 200 bis ja, vielleicht auch 300 Leute dann vor der Tür stehen. Müssen wir mal gucken.
Diese klassischen Facebook-Partys, die wir vor
10 Jahren gehen. Ja. Und dann natürlich noch Freunde und Familie, die wir alle noch hier haben und natürlich die Hobbybrauer in Münster, wo wir im Verein Braufreunde Münster auch beide aktiv sind und da kommt schon einiges zusammen. Ja.
Also was machst du hauptberuflich? Jan ist ja Brauer, ne? Hauptberuflich, du hast wahrscheinlich noch einen Beruf neben dem Brauen.
Ja, ich schreibe Werbetexte.
Ah ja.
Ich mache auch nicht nur Bier. Nicht auch Unternehmensberatung. Also, wenn sich noch einer mit einer Brauerei selbstständig machen will oder so, den können wir dann weiterhelfen.
Du bist aber gelernter Brauer.
Nee, ich habe Agrar- und Lebensmittelwirtschaft studiert, schwerpunktmäßig Unternehmensführung. Kann sagen, ich bin der Business-Bauer, wenn man das so nennen möchte. Aber schreib das bitte nicht als Überschrift.
Jan, das ist Podcast, keine Überschrift.
Doch, eine
wird
große
alles gesendet, was nicht. Du jetzt sagst.
Doch, es wird auch eine Überschrift geben, aber so. Nicht diese. Glaubt ihr, dass heute Abend auch Leute vorbeistolpern, die sich noch nie mit dem Thema gut beschäftigt haben? Oder sind das alles
Biernerds?
Also ich glaube, es wird eine ganz spannende Mischung werden. Und zwar aus genau den Leuten, die normalerweise nicht auf so Bierfestivals gehen, entweder weil sie zu sehr Biernerd sind und das schon alles kennen und sich langweilen, wenn irgendjemand ein Pale Ale an den Haaren bringt, und Leute, die noch nicht mal das kennen. Mhm. Und die einfach nur in die Fischbraterhalle gehen, weil sie sich freuen, dass da abends geöffnet ist und die gerne mal was essen, weil eigentlich hat die nur mittags geöffnet und viele Leute trinken auch gerne was zum Essen, machen das mittags dann nicht, und wenn ein, zwei, dreimal im Jahr bei besonderen Gelegenheiten die Fischbraterhalle aufhat, dann kommen Leute und freuen sich. Das wird schon an sich ein Fest, und wer da noch so vorbeistolpert oder eben sonst so Leute aus unserem persönlichen Umfeld, sind auch nicht alles Bierverrückte.
Es sind auch manche, die sind einfach nur Krautverrückt. Die kommen dann, weil sie irgendwie Wächter im Moor sind und Gagerex, und die finden das dann auch toll, wenn man das dann mal probieren kann, live und
in Farbe. Erklär mal eben, was ist Gagel?
Also Gagel, da kannst du dann eigentlich...
Ja, genau, es steht
Philipp wahrscheinlich sogar noch mehr.
Eine ganze Blumenvase voll.
Poesie drüber erzählen, also... Es ist ein Hochmoorgewächs, es braucht einen feuchten Fuß. Und
sollte mal so ein Kätzchen abmachen und richtig zerdrücken.
Okay.
Dann kommt erst, Entschuldigung, Hochmoorgewächs, dann kommt erst
der. Das ist ein Busch, der im raus. Sommer grün ist, reichlich Blätter hat, und in diesen Blättern sind wahnsinnig viele ätherische Öle drin. Im Winter sieht man nur die Kätzchen, die am Ende der Spitzen sind, die auch reichlich ätherische Öle drin haben und super bitter sind. Und das war eine der Hauptzutaten im Münsteraner Grutbier, aber auch in ganz vielen anderen nord- und westeuropäischen Grutbieren.
Und zwar in den letzten 10.000 Jahren. Also Braun hängt eben auch mit verfeinernden Kräutern zusammen, und von diesen Kräutern ist ein sehr wichtiges der Hopfen und ein anderes sehr wichtiges der Gagel.
Der natürlich jetzt sehr selten ist.
Ja, das ist der Grund, weswegen der Hopfen übrig geblieben ist von den vielen Grutkräutern oder auch
runter,
generell Kräutern.
Die Tonqualität
hier. Ah, wirklich?
Kann man mich eigentlich durch den Gagel stellen?
Okay, jetzt bin ich wieder da.
Das Haupt vergagelt.
Ja. Nein, also früher war ja alles um uns herum, war ja hier Moor.
Ja.
Bis man dann die Moore entwässert hat und die dann landwirtschaftlich urbar gemacht hat, was dann dafür sorgt, dass wir Braugerste anbauen können, dafür dann aber kein Gagel mehr in der Region haben.
Ja, der wurde einfach zu teuer dadurch, ne? Also wird immer knapper. In den Städten waren immer mehr Menschen, die versorgt werden mussten mit Bier. Und das ging halt dann eben über Getreideanbau auf ehemaligen Moorflächen. Nach vielen Generationen. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres. Und am Ende wusste man nicht mehr, was man ins Bier tun sollte, weil das Wildgagelsammeln einfach zu aufwendig, zu teuer war und zu wenig dabei rauskam. Mhm. Und das Schöne am Hopfen ist ja, der lässt sich eben auch kultivieren, in Gartenkulturen, in der Stadt und auf dem Land, überall. Es war halt billiger und das hat sich durchgesetzt. Ne?
Aber es gibt ja noch heute Gagel, die man kaufen kann. Wir haben uns ja schon einmal getroffen. Da erzähltest du, es gibt Irland, war da in Schottland, Irland,
Schottland
unterwegs. Der hat eine Pflückerlaubnis und war überrascht, warum auf einmal so viele Menschen bei ihm Gagel bestellt. Das war die Hobbybrauerszene, die den Gagel entdeckt hat, berichtetest du. Ne?
Ja, eigentlich hat er den Gagel gesammelt, um daraus Mückenschutztinktur zu machen, weil diese intensiv duftenden ätherischen Öle angeblich diese fiesen schottischen Mücken vertreiben, die Wanderer da so quälen. Das ist halt so ein Outdoor-Typ, der...
Das sind aber auch wirklich gemeine Mücken.
Ich war Gott sei Dank noch nie da. Mhm. Ich habe Angst vor den Mücken. Nein, also der verkauft auch so Mückennetze und so ganze Mückenschutzanzüge. Das ist absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leute laufen da wie die Imker durch die Gegend und also stinken nach Gagel und sind in so einen Mückenschleier gehüllt.
Das
ist
ein ganz anderes romantisches Bild, das wir hier zeigen.
und der schrieb dann irgendwann, dass er immer mehr Anfragen bekommen hat, ob er nicht den getrockneten Gagel auch so verkauft, und das wurde immer mehr, und dann hat er mal gefragt, wozu denn eigentlich, und dann zum Bierbrauen so. Ist er da drauf gekommen. Ja.
Und den wirft man dann aber so halt natürlich dann nur die Früchte die, sozusagen, und den, also ohne die Stängel, und den wirft man, das wirft man dann einfach so ins Bier.
Ja, alles außer die Stängel. Mhm. Also die Spitzen sind auch noch, sind auch ätherische Öle drin, das ist auch schön. Und vor allen Dingen die Blätter, die jetzt noch nicht dran sind, also der blüht erst und dann kommen die Blätter.
Ja, ja.
Also alles, was da ist, Blätter, Blüten, Kätzchen,
Es hat alles eine ähnliche aromatische Qualität, nur unterschiedlich intensiv.
Mhm. Ja. Kein billiges Vergnügen, so ein Brauvorgang, kann ich mir vorstellen.
Nee, also die Verknappung von Gargel und der Preisanstieg, das hat sich ja nicht gebessert seit dem Mittelalter. Im Gegenteil, ich zahle 260 britische Pfund für ein Kilo getrocknete Gargelblätter. Also es ist je nach Sorte zum Vergleich mehr als 10-mal so viel wie Hopfen. Mhm. Ja. Und man braucht auch eine ganze Menge davon zum Brauen. Also
ein teurer Spaß.
Ja, ja, ja.
Wenn dann so ein Sud daneben geht, ist schon ärgerlich. Ne?
Geht nicht daneben. Wie sollte das denn passieren? Okay. Ist ja völlig ausgeschlossen. Dafür habe ich ja Jan an meiner Seite. Und, nein, man muss natürlich ein bisschen, wenn man mit solchen Zutaten arbeitet und mit solchen historischen Brauweisen auch Abweichungen zulassen. Mhm. Ob man das dann schlecht findet oder gut, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber es ist tatsächlich so, wir kriegen diese Sachen nicht so stabil hin, wie man das heutzutage von Bier gewohnt ist. Das entwickelt sich eben auch über die Lebensdauer dieses Bieres. Mhm. Und wir machen das einmal im Jahr, manchmal auch noch zwischendurch mal. Aber im Wesentlichen sind das Jahrgangssude. Und wir gucken dann eben auch, wie die sich übers Jahr entwickeln. Und die dauern ja schon ein halbes Jahr oder noch länger, oder was, bis die überhaupt abgefüllt werden, solange liegen die da im Holzfass rum bei Jan.
Okay, ich werfe noch einmal ein, die müssen gar nicht stabil sein.
Eben.
Das Bier erzählt einfach eine Geschichte über seine Lebensdauer hinweg.
Genau.
Und es ist auch historisch korrekt so, dass sich Biere entwickeln. Also genau. Dadurch haben wir gereifte Biere wie das Münsteraner Altbier. Genau. Im Benelux-Raum haben wir Lambic und Bière Vielle, die auch über verschiedene Jahre sich halt auch geschmacklich nach und anders entwickeln. Selbst bei einem Frischbier hat sich es dann nachher eigentlich auch noch durch, sag ich jetzt mal, zivilen Ungehorsam so entwickelt, dass Leute angefangen haben, Berliner Weiße in nassen Sand einzugraben und dann nach 2 Jahren wieder rauszuholen. Also Bier muss nicht stabil sein, sondern man jedes Bier hat seinen Moment und zu dem Moment kann man auch noch köstliches Essen kredenzen und ja, so sich dann ja, in Rausch trinken, wenn man das möchte. Ja.
Du sagtest vorhin doppelte Fermentation. Was bedeutet das?
Also meine Form der Herstellung ist einfach so, wie es technisch auch früher möglich war. Also zum einen gären wir bei uns mit unserer eigenen Haushefe. Manchmal, also im Winter auch in Kombination mit dem Kühlschiff. Manche Biere sind auch komplett spontan, also unser Cidre ist spontan. Genau, kommt dann ins Holzfass, bis das Bier geschmacklich so ist, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Verschneiden das dann auch mit unterschiedlichen anderen Fässern. Und dann wird es mit einer Dosage auf Flasche gefüllt. Das ist eine Zuckerlösung oder auch ein Fruchtsaft oder Honig kann das sein. Und erlebt dann auf der Flasche eine zweite Gärung.
Okay, ist einfach Nachgärung sozusagen, Hauptgärung und Nachgärung.
Genau.
Okay. Alles klar.
Ja, also ich glaube, was du meintest, war gemischte Fermentation.
Oder gemischte, genau. Gemischte,
einfach, weil diese Hauskultur, die Jan da hat, eben nicht eine einzelne Reinzuchthefe ist, wie das bei modernen Brauen so ist, sondern da sind eben ganz viele Stämme drin und eben auch wilde Sachen und Lactobacillen und Brettanomyces. Und ja, das ist halt ein bisschen unberechenbar, aber nicht unbeherrschbar. Also man ist ja nicht so, dass wir da uns völlig hilflos dem ergeben, was die Hefe da macht, sondern man kann ja durch das Bierrezept, durch die Zutaten, unter anderem an Kräutern oder auch je nach Getreide und Malzarten, ob es vermelzt ist oder nicht, die ein oder andere, den ein oder anderen Mikroorganismus begünstigen und den anderen wieder behindern. So wird das eine Bier halt sehr schnell sauer und das andere nie und so weiter. Ne? Das dafür muss man auch gar nicht immer hundertprozentig genau wissen, welche Zellzahl und wie viel und welcher Stamm an Mikroorganismus da gerade am Werk ist. Wir wissen im Prinzip, ist alles da, alles kann passieren und steuern dann eben durch die Zutaten, was am Ende dabei rauskommt.
Ja. Wenn es nichts geworden ist, kann man nachher immer noch den Hahn unten aufmachen. Ja. so viel Selbstvertrauen muss man dann auch haben.
Ja.
Ja.
das Bier, das ihr gestern, also den Sud, den ihr gestern gemacht habt, fußt das auf einem historischen oder habt ihr da ausprobiert?
Ist auf jeden Fall angelehnt an historische Kräuter, die auch im Gut verwendet wurden. Das ist zum Beispiel der Wermut, der drin ist, der Gagel, der da drin ist. Hopfen natürlich auch, ist auch ein Kraut. Ja. Die Bitterorangen sind dann quasi.
Sich ja auch bei Grut nicht quasi aus. Ne? Bei Grutbier kann ja Hopfen mit im Spiel sein.
Genau,
ja.
Das ist aber eine Erkenntnis, die sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Also, wer überhaupt schon mal was von Grutbier gehört hat, glaubt in der Regel, früher gab es Grutbier, das war ohne Hopfen.
Yeah.
Und zack, dann kam irgendwann das Reinheitsgebot und es gab nur noch Hopfen und keine Kräuter mehr. Und das stimmt einfach nicht. Also, da will ich dann eben auch in meinem Vortrag darauf hinaus, dass die Menschheit schon immer mit den unterschiedlichsten Kräutern gebraut hat, aber auch nicht beliebig mit allen, wie man das auch gerne denkt. Ich habe alles Mögliche ins Bier getan, was knallt und so. Nein, die Leute haben sehr gut ausgewählt, welche Kräuter sich zum Brauen eignen und dem Bier positive Eigenschaften verleihen, gut schmecken, es gut reifen lassen und so weiter. Und da war Hopfen immer dabei und Gagel auch.
Ja. Ja, die finden sich in dem Sud. Ich habe dich da leider unterbrochen.
Ja.
Dann eben auch wieder.
Genau. Und Bitterorangen. Das ist dann quasi der modern Twist zu einem historischen Rotbier. Ja. An sich die Würze ist klassisch Gerstenmalz, Weizenmalz und Hafer, ähnlich wie es auch beim Münsteraner Grutbier war und auch in unserer Doppelporse sich wiederfindet. Man konnte es heute Morgen wirklich schon von 5 oder 10 Meter entfernt riechen. Das war der Knaller. Also super fruchtig, Gagel und Bitterorangen kam voll durch. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das Bier entwickelt. Und
wenn wir sagen modern, ist die Bitterorange, dann ist das für unsere Verhältnisse modern. Also ohne Vorbild ist das ja auch nicht. Ist jetzt nicht wahllos irgendeine Frucht ins Bier geworfen, sondern das belgische Witbier oder so hat eben auch schon seit langer Zeit klassisch Bitterorangenschale.
Klassische italienische Cocktails, genauso auch.
Ja, also es ist keine Neuerfindung von uns. Also ein paar Jahrzehnte bis Jahrhunderte Tradition hat das auch. Ja.
Über was für eine Größenordnung sprechen? Wie viel sprechen wir? Wie viel Bier macht ihr so im Jahr jeweils?
Also bei mir ist das ja sehr unterschiedlich mit den größeren Sachen wie Pumpernickel, Porter, Hanf und Honig und so. Das liegt so in der Größenordnung unter 500 Hektoliter.
Mhm.
Und dann mache ich natürlich auch noch Mini-Sude hier, die zähle ich gar nicht mit rein, also was da jetzt gerade auf dem Balkon steht. wenn ich einmal braue, dann kommen da im besten Fall 100 Liter Bierbar raus. Ja. Das mache ich dann auch wirklich nur in Fässer und nehme ich mit auf solche Veranstaltungen.
Ja, ja.
Das sind schon die besonderen Sachen und als Testsude eben, als Entwicklung für was später mal in die Flasche soll, mache ich das auch so. Ja. Und
was ist das
für eine Größenordnung?
Wir haben ja immer Brausaisons, nennen wir es mal.
Mhm.
Wir sind wahrscheinlich in dieser Brausaison, produzieren wir wahrscheinlich 20.000 Liter Bier.
Mhm.
Wann das Bier fertig ist, wissen wir halt nicht. Ne? Aber erst wenn Bier fertig ist, können wir es halt verkaufen.
Mhm.
Deswegen, also wir planen immer sehr, sehr weit im Voraus.
Mhm.
Genau, und wir wissen auch noch nicht, wie viel davon nichts wird. Deswegen. Wir werden diesen Winter werden wir wahrscheinlich 20.000 Liter produzieren.
Ja.
Wenn wir im Sommer ein bisschen langsamer fahren, dann werden wir wahrscheinlich einen Sud im Monat brauen. Im Moment brauchen wir um die 4 Sude im Monat. Und ja.
Du machst ja auch nicht nur Bier, ne?
Genau, Cider mache ich auch.
Mhm.
Cider und Bierhybrid kommt auch noch. Dann, je nachdem, was lokal verfügbar ist oder was wir wild sammeln können, auch Fruchtmazeration. Wir haben im Moment einen kleinen Sud mit regionalen Zwetschgen am Reifen. Dann haben wir ganz, ganz viele Schlehen gesammelt, die noch aufs Altbier kommen. Und dann haben wir ein bisschen Fruchtbier für diesen Sommer oder Spätsommer. Und genau, ansonsten setzen uns dafür ein, dass die Leute wieder Streuobstbäume sich in den Garten pflanzen. Wir haben ein paar Bäume um die Brauerei gepflanzt, rotfleischige Sorten, aus denen wir dann nachher ein Cidre Rosé machen wollen. Das ist aber auch ein Langzeitprojekt, muss man dazu sagen. Die müssen auch erstmal wurzeln und dafür brauchen wir Regen, Klimawandel und ja.
Ich glaube, viele deiner Projekte brauchen einen längeren Atem, glaube ich. Ja. Genauso wie die Biere selber ja auch speziell und erklärungsbedürftig sind für viele, die so normal aus dem Bierkosmos kommen, eine andere Vorstellung von Bier haben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also das eine ist, wir wollen zum Beispiel so ein Ding, was wir anstoßen wollen, ist, wir wollen Bio-Dinkel aus der Region haben. So. Ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil alles, was hier im Münsterland an Biodinkel angebaut wird, geht alles an einen einzelnen Kunden. Und es ist keine Möglichkeit, auch nur irgendwie eine kleine Menge davon abzukriegen. Das heißt, ich brauche einen Biobauern, der Ackerbau betreibt im Münsterland. Davon gibt es gar nicht so viele. Dann brauchen wir natürlich auch noch Winter, weil im Winter wird der Dinkel ausgesät. Das heißt, wir können spätestens in diesem Winter aussäen, wenn ein Bauer mitspielt, dann ist der im Sommer 2021 ist der reif. Im Sommer ist aber gar nicht Brausaison. Das heißt, erst Winter 2021 haben wir Zugriff auf regionalen Biodinkel. So, also so weit muss man schon denken.
Sehr weitläufig.
Genau, im Moment bekommen wir halt den Biodinkel von einem Landwirt, der nicht hier nicht im Münsterland ist. Schöner fände ich es natürlich, wenn wir den Münsterländer Dinkel hätten. Aber man kann ja auch nur mit dem arbeiten, was möglich ist.
Ich fand das ganz spannend, weil ich da nie drüber nachgedacht habe, dass das hier Dinkelbier so eine regionale Geschichte ist, weil ich habe das nämlich mal in Tecklenburg in der Nähe von Osnabrück getrunken.
Ja.
Da gab es so eine kleine Kneipe, die Dinkelbier hatte, also so vor, keine Ahnung, über 10 Jahren.
Ja.
Habe dann aber gedacht, das wäre jetzt so der typisch neue Bioladen heiße Schrei sozusagen, aber ich wusste nicht, dass das was Traditionelles ist.
Also zwischen Münster und Osnabrück gibt es zumindest Schriftstücke über ein Speltbier, das ist dann Dinkelbier.
Mhm.
Und vor allen Dingen auch, wenn man sich anschaut, also in anderen Münsteraner Rezepturen ist auch Weizen drin. Wenn man sich dann anschaut, was früher Weizen war und was heute Weizen ist, ist wahrscheinlich von den verfügbaren Getreidesorten der Dinkel noch das, was am nächsten zum alten Weizen passt. Mhm. Deswegen ist auch bei mir zum Beispiel Münsteraner Altbier Dinkel mit drin.
Mhm.
Nicht nur, weil ich denke, dass das aufgrund der Fettsäuren so schön nussig wird, sondern auch, weil es einfach wahrscheinlich näher am Original ist. Und es macht ganz tolle Sachen auch mit der Brett- und Myzis-Hefe. So viel dazu. Ja, ansonsten waren gerade stehen geblieben über die Erklärungsbedürftigkeit unserer Produkte. Das kann man sehen, wie man will, wenn man versucht, einem zu überzeugen, okay, das ist Bier und du kennst nur Pilz. Ist ein bisschen schwierig, sondern man macht es vielleicht einfach so, dass man sich ein schönes Stück Brot besorgt oder eine Kleinigkeit zubereitet, macht die Flasche auf und akzeptiert einfach eine Reise einzugehen und ist dann verblüfft, dass diese Reise doch eigentlich ganz schön ist. Ja, und aber wenn dieses wenn man das dogmatische Denken, dass Bier wie Pilz schmecken muss, das dann und dann einfach anders hinknallt, hier ist so ein Bier, das funktioniert nicht.
Mhm.
Dann einfach, die Szenerie muss stimmen, es muss Essen dabei sein, es müssen die passenden Leute dabei sein und dann haben wir 95% Akzeptanzquoten.
bei einer bestimmten Zielgruppe, ne? Weil alle kann man damit definitiv nicht erreichen.
Nein, wir machen ab und zu auch Veranstaltungen in der Brauerei oder kooperieren mit anderen Leuten, die mit Bier überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Wir hatten zuletzt das Münsterländer Kulturfestival bei uns in der Brauerei, wo es um Kunstperformances und Musik geht. Und dann hatten wir auf einmal ein bunt gemischtes Publikum von 70 Leuten, die vom Land kamen, aus der Stadt kamen, jung, alt, teilweise sehr gebildet, teilweise eher ganz normale Menschen. Und die meisten davon haben tatsächlich noch nie so ein Bier getrunken und waren trotzdem alle sehr begeistert. Mhm. Es gab natürlich auch Essen, dass man konnte sehen, wie die Brauerei aussieht, dass wir hier was machen. Dann hat es Sinn ergeben. Und wir haben, glaube ich, 2,5 Gläser oder so weggeschüttet bei 70 Leuten und jeder hat 2 Biere getrunken. Ich glaube, das war eine ganz gute Quote.
Man muss die Leute einladen, man muss solche Events machen, wie heute zum Beispiel oder das, was du gerade erzählt hast.
Ich wünsche mir einen Haufen Leute, die auch den Mut haben, eine kleine Braustätte irgendwie aufzumachen und den Leuten nicht nur also, dass man den Leuten was zeigen kann, dass hier was passiert. Mhm. Das wünsche ich mir. Das machen wir ja hier. Wir laden die Leute ein, zeigen, was wir machen und das dürfen andere gerne auch.
Wisst ihr noch jeweils so was, was bei euch so der Erweckungsmoment war? Weil auf diese Art von Biere zu kommen, ist ja jetzt nicht so selbstverständlich. So, wo der Moment war, wo ihr gedacht habt, Mensch, damit möchte ich mich richtig ernsthaft auseinandersetzen?
Es war nicht ein Moment. Also es ist sehr lange her und es ist ein langer Prozess gewesen. Also, dass ich früher Bier nicht so gerne mochte, da kann ich mich noch dran erinnern, aber da kannte ich auch noch kein gutes Bier, sondern eben nur den Scheiß, den
es und dann wurdest du 12 und
unter der Dusche gab sowas. Das hat mir nicht geschmeckt und auf Partys.
Okay.
Und dann habe ich eher Wein getrunken. Dann gab es bei uns zu Hause immer zum Abendessen. Und da bin ich so mit trockenen Rheingauer Rieslingen sozialisiert worden und habe mich dann von da aus so weiter bewegt durch die Weinwelt, mit dem Fahrrad die Flüsse rauf und runter und immer mal was probiert. Ich bin aber schon als Schüler im Austausch in England mit ganz anderen Bieren konfrontiert worden. Da gab es dann plötzlich ein Bitter und das mochte ich. Das war irgendwie was Besonderes. Und dann immer mal wieder, vor allem auf Reisen, also in Belgien dann sehr, sehr, sehr erstaunt, was es da alles gibt und wie toll das eben auch zu gutem Essen passt, was mich auch schon länger begleitet, als ich mich mit Brauen beschäftige. Und dann hat sich das aber immer mehr ausgeweitet und ist jetzt schon also das Wichtigste geworden für mich im Bereich Essen und Trinken. Ja.
Bei dir, weißt du das ungefähr?
Initialmoment.
Es war tatsächlich auch ein belgisches Bier, was ich im Urlaub getrunken habe. Da war es dann aber auch erstmal nur vom Geschmack und natürlich auch von der Wirkung. Ich war jung, glaube ich 16 oder 17 und habe dann den Gedanken von diesem Bier mit nach Deutschland genommen, habe festgestellt, das gibt es hier gar nicht zu kaufen. Und dann fängst du an, selber zu brauen. Das war dann 2008, da war ich dann noch irgendwie knapp 18 oder so und hab dann angefangen, bei meinen Eltern im Keller rumzurühren. War dann auch das letzte Mal, dass ich dann im Keller gebraut habe. Danach nur noch auf der Terrasse und hab dann festgestellt, dass das Bier mehr ist als nur Pilz. Und,
weißt du noch, dahinter, was es für ein belgisches Bier war?
Das war ein belgisches Blondbier.
Okay, also nicht so ganz. Genau, also nicht mal
7% Alkohol. Leichter Malzkörper, ein bisschen Hopfen und ansonsten sehr, sehr viel Hefe.
Ja.
Und das mit der Hefe hat sich dann auch irgendwann mal wieder erweckt mit quasi meinem Projekt Kempker Kultur, was als Brauerei Kempker gestartet ist, kriegt jetzt zum dreijährigen Bestehen eine leicht neue Änderung des Namens.
Ja.
Kultur in vielfacher Hinsicht zu meinen, weil wir eine sehr landwirtschaftsnahe Brauerei sind und wenn man sich das Wort anschaut, Kultur, es kommt von Agrikultur, also vom Acker bestellen, zum anderen Trink- und Esskultur und der dritte Circle ist dann quasi Kultur, weil unser Bier ja auch mit einer bestimmten Form von Kultur vergoren wird. Nämlich unsere Hauskultur besteht aus unterschiedlichen wilden Hefen und Milchsäurebakterien. Und deswegen finden wir es eigentlich ganz passend, diesen Namen dahinter zu hängen. Und das Brauerei vorneweg zu streichen. Weil die Erwartungshaltung ist dann schon teilweise das, was man gerne ein, ich nenne es jetzt mal, klassisches deutsches Bier erwartet. Das heißt untergärig. Und wir sind ja eigentlich überklassisch. machen Biere, bevor man von klassischen deutschen Bieren sprach. Ne? Kräuterbiere, Münsteraner Altbier, Biere, die sauer sind. Mit viel Hopfen, manchmal mit viel Kräutern. Und ja, das ist
eine gute Profilschärfung.
Auf jeden Fall. Es fehlt, glaube ich, vielen Brauereien noch in Deutschland eine Schärfung von dem, was sie machen.
Zumindest was das Produkt angeht. Also die meisten wetzen sich dann eher am Marketing ab und versuchen sich da zu übertrumpfen mit den beklopptesten Namen und Designs. Aber das folgt ja alles auch nur irgendwelchen Vorbildern. Also das macht ja niemand was wirklich Originelles. Außer uns beiden natürlich. Und ganz, ganz wenigen guten Freunden, die fast alle zu Gast sind
auf unserem Festival. Was für ein Glück.
Ja, nein, aber es ist tatsächlich so, dass einfach nur Craft-Konzepte internationaler Art zu reproduzieren nicht funktioniert. Und selbst wenn man das besonders gut macht, was schwierig ist in Deutschland, weil die Rohstofflage ja auch eine ganz, ganz andere ist und so, und das Know-how auch einfach gar nicht da ist bei den meisten Brauern, die plötzlich sagen, ich mache jetzt mal ein IPA, das ist voll modern und so. Das kann man machen, aber Profilschärfung sieht anders aus und ich brauche doch kein Bier, was es schon gibt. Das ist eigentlich bei mir zumindest der Anspruch, eigene Rezepte zu entwickeln, mit Zutaten zu arbeiten und dann unter dem konzeptionellen Dach des Gruthauses lokal und auch zeitlich mit dem Ort Münster und der Biergeschichte dieses Ortes hier verbunden. Wundert mich eigentlich, warum das sonst niemand macht.
Ja.
Oder kenne ich die nur alle nicht?
Doch. Also, du musst doch Bamberg schauen. Schlenkeler macht das ja schon seit ein paar Jahren.
Ja, das ist zufällig so übrig geblieben. Nee, ich meine jetzt von den jungen Kollegen, die angefangen sind, um die Bierwelt zu revolutionieren und dabei doch eigentlich nur dasselbe machen, was es eben auch schon tausendmal gibt.
Mhm.
Das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Wir machen ja das, was es nicht mehr gibt. Oder noch nicht gibt. Das ist ja viel interessanter.
Ihr geht in die Richtung, vielleicht gab es das mal so.
Nicht nur vielleicht.
Ja, man weiß nicht, wie es vorher schmeckte.
Doch.
Das ist ja alles eine These, oder?
Nein, das ist schon Wissenschaft. Also das, bei allem Spaß an der Sache, meinen wir das schon sehr ernst. Und das Deutsche Institut für Kultur ist kein Karnevalsverein, sondern...
Das meine ich nicht. Aber wir wissen ja nicht, wie im 15. Jahrhundert, wir wissen, wie gebraut wurde, aber wie das Ergebnis dann hundertprozentig schmeckte, das ist natürlich...
Ja, hundertprozentig weiß man es nie. Ich weiß ja auch nicht hundertprozentig, wie das Bier schmeckt, das ich jetzt brauche, wie das in 4 Wochen schmeckt. Aber
wir wissen auf jeden Fall eins, die Biere waren genießbar, ansonsten gäbe es diese Biere nicht.
Mhm. Und uns nicht, ja. Also wir wissen, ja, die Leute haben sich nicht vergiftet, die haben sich was Gutes getan.
Das stimmt, aber wie groß ist der Faktor Wasser da? Weil das Wasser war ja definitiv ganz anders, was sie da benutzt haben, als das, was man heute benutzt.
Ah, das ist auch so ein Mythos, ne? So ein einfacher Gedanke. Im Mittelalter und davor war das Wasser untrinkbar, deswegen mussten die Leute Bier brauen und damit sie was zu trinken hatten. Das stimmt so auch nicht.
Okay.
Also natürlich ist Bier ein Beitrag zu einer gesunden Ernährung gewesen. Und was nicht heißt, dass die Leute kein Wasser getrunken haben.
Mhm.
Natürlich war das Wasser in den Städten, das Brunnenwasser häufig nicht so frisch, wie man sich's gerne wünscht, weil die Abwässer eben auch überall rumliefen. Das heißt nicht, dass die Leute kein Wasser getrunken haben. Aber da gibt es tatsächlich auch noch einiges zu forschen.
Mhm.
Also, es waren auch tatsächlich auch nicht alle Flüsse in desaströsen Zustand, muss man auch dazu sagen.
Und,
man hat dann auch festgestellt, okay, nur weil jetzt einer von 10 Flüssen in unserer Region verschmutzt ist, okay, dann macht es Sinn, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.
Mhm.
Aber an sich, wir haben ansonsten Abwässer in Flüsse noch bis ins 21. Jahrhundert eingeleitet. Also auch im zivilen Europa. Also glaube ich, Brüssel hat, glaube ich, 2003 seinen Anschluss an eine Kanalisation bekommen. Davor ging oder an ein Klärwerk.
Ja.
Davor ging auch alles ins Wasser. Das Gewässer ist auch nicht gekippt, mal so. Natürlich, heute haben wir natürlich ganz andere Maßnahmen. Also wir brauen zum Beispiel auch mit Brunnenwasser und haben dort 5 Filterstufen hinter und eine Umkehrosmose. Und können dann auch, je nach Bierstil, was wir dann brauen, auch das Wasser justieren.
Mhm.
Und dann haben wir eigentlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Das hatten die wahrscheinlich früher nicht.
Ich glaube, das wahrscheinlich kannst du streichen.
Dafür hatten die andere Sachen früher zum Beispiel nicht. Also eine intensive Landwirtschaft hatten die früher nicht.
Ja.
Also, die Salzgehalte waren wahrscheinlich deutlich niedriger in den Brunnen, als es heute der Fall ist.
Mhm.
Ja. diese Ansonsten ist es die Hauptzutat. Don't cheap out on that.
Eine Veranstaltung heute Abend, finanziert ihr das durch irgendwelche Zuschüsse? Kriegt ihr Unterstützung aus der Region mit euren Projekten? Wie ist da...
Wir haben den Rückhalt unserer Frauen.
Wer braucht schon Geld, wenn er Bier hat?
Ja. Ich glaube, das sagt alles. Ja. Genau.
Ist das wie bei Musikern, wo es heißt, Hauptsache, die Frau ist Hauptsache, Mann ist gesund und die Frau hat Arbeit.
Nein, das ist so sehr Kultur, dass es nicht gewürdigt wird. Ja, deswegen ist es leichter, eine Karnevalsveranstaltung zwischen Enschede und Münster zu finanzieren, als ein Bierfest, das sich mit seiner regionalen Biergeschichte und internationaler Vernetzung und Sichtbarkeit der Stadt Münster beschäftigt. Mhm. Genau. Aber wir gehen von einer gut besuchten Veranstaltung heute Abend aus, für zufriedenen Gästen.
Und da kann man vielleicht nächstes Jahr nochmal raus, ne? Und sagen, hey.
Ja, und einem spannenden Vortrag, wo wir jetzt hin müssen.
Ja.
Die Zeit läuft so ein bisschen davon.
Ja. Ihr sitzt also, ihr habt jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die letzten Fragen noch während des Gehens
Verstehe. Zu stellen. Wir haben immer eine Schlussfrage sozusagen. Und unsere Schlussfrage ist immer, wenn ihr jetzt ein Bier mitnehmen müsstet auf eine einsame Insel, also ein Bier, was ihr die nächsten Jahre trinken müsstet. Was wäre denn das? Also davon ist immer genug gekühlt da. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wie es da hinkommt, aber sozusagen das Bier, das ihr bis an das Ende eurer Tage trinken müsstet. Habt ihr da eins, wo ihr sagen würdet, so das wäre mein Favorit?
Ja, auf jeden Fall eins von Jan. Altbier. Klar, er ist alt.
Okay.
Ja, wenn meine Biere mit eingeschlossen Natürlich. Sind, dann wäre es auch das helle Alt.
Okay. Ganz unbescheiden. Ich hätte gedacht, du würdest vielleicht eins von mir geben. Mann, jetzt bin ich aber enttäuscht.
Dann natürlich die Reserve-Pause.
Ah. Genau.
Ich hoffe einfach nur, dass ich dann mit Philipp auf eine Insel komme und ich dann meine Flasche von seinem Alter abkriege. aber ansonsten Reserve-Pause, haben wir gar nichts zu gesagt. Zu jedem guten internationalen Festival gehört natürlich auch ein Bier extra dafür zu machen. Das haben wir gemacht. Und zwar haben wir die Doppelpause, die wir zusammen 2018 gebraut haben, haben wir auf ein Rotweinfass gegeben. Mhm. Und das dann einfach mal ganz lange vergessen. Und dann nach 15 Monaten haben wir es rausgeholt und haben festgestellt, es ist ein wunderbares, immer noch sehr, sehr kräutrig intensives Getränk ist mit schönen Reifenoten. Also es hat oxidative Komponenten, die in der normalen Doppelpause halt nicht drin sind. Das Fass gibt dem Ganzen auch noch Struktur und wir können natürlich jedem empfehlen, sich mit so einer Flasche einzudecken, wenn dann noch welche verfügbar sind. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Es ist eine limitierte Abfüllung, 222 Flaschen von Hand etikettiert und nummeriert.
Erhältlich
in Münster, bei Philipp, bei mir, bei Getränke Feinkost. Und dann müssen wir gucken, was wir sonst noch so unters Volk kriegen können. Auch online, ja.
Eine Pause, ist das ein klassischer Bierstil?
Nein, das ist der mittelniederdeutsche Name für dieses Kraut, hinter dem ich sitze.
Ja.
Das ist das Wort für Gagel, wie es in den Grutamtsakten steht.
Ja, super. Ja. Sehr gut.
Das war jetzt die letzte Frage.
Ja, das war die letzte Frage.
Wir uns
super.
Vortrag, den wir uns natürlich auch gleich anhören werden.
Vielen Dank.
Heute Abend. Vielen
ja.
Dank.
Ja, auch.
Sehr gerne. Schön, dass ihr in Münster seid.
Das fanden wir auch, ne?
Ja, schöner Ausflug. Irgendwie aus Hamburg gut zu erreichen. Morgens hin, abends zurück.
Saubere Sache.
Ja.
Gagelstrauch hast du auch kennengelernt.
Ja, was hat man dazu schon mal eine Gelegenheit, ne?
Wusstest du auch nicht, wie der aussieht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und dass Gagel und Porse dasselbe sind und so weiter, Gott, was man da alles gelernt hat.
Wir haben wirklich viel gelernt. Und ich hoffe, der Ton ist nicht beeinträchtigt worden, dadurch, dass Philipp einen Teil des Gesprächs durch den Gagel gesprochen hat. Aber ich glaube, das war auszuhalten.
Termine.
Wir haben eine Handvoll Termine für euch gesammelt und wir starten mit einem Nationwide-Event, nämlich am 6. März, das Garage Beer Collab Fest, findet zum Beispiel statt, nicht nur am 6. März, am 7. März in Berlin, am 6. März in der Bistro Bar Stuttgart, am 6. und 7. März in Two Beers in Bremen und, was übrigens ein sehr netter Ort ist. Und in Hamburg findet es statt im Alles Elbe und zwar am 5. und 6. März. Mehr Infos dazu auch wie immer auf unserer Homepage. Noch ein schöner Termin. Ein Jahr Superfreunde Store in Hamburg, auch am 6. März. In der Bernstorffstraße.
Bernstorffstraße, was am 6. März ja schon wieder gar nicht mehr, wo man hingehen soll.
Ja, das wird wieder voll, weil es kommt noch ein Termin, der ist aber glücklicherweise nicht am 6. März, sondern am 14. März. Brauerstammtisch 2020 und der ist immer Galopper des Jahres. 12. bis 15. März, auch in Hamburg, noch ein Hamburg-Termin, 12. bis 15. März Internorga Weekend Special in der Craft Beer Bar Hamburg. Anlässlich der Internorga und der Craft Beer Arena, die dort ist, findet ein Special oder finden ein paar Special-Abende in der Craft Beer Bar in der Max-Brauer-Allee statt, wenn die Internorga denn stattfindet, ob des gerade grassierenden Coronavirus. Wir drücken die Daumen.
Absolut.
Dann haben wir einen schönen Termin in Berlin in der Torstraße. Der eine oder andere wird es jetzt schon ahnen. Es ist Mikela Berlin und dort findet die Social Revolution at Mikela statt. Auch schön Biererei feiert den 2. Geburtstag am 13. März. Schöner Laden. Wirklich sehr, sehr angenehm. Tolle Taplist, nette Gäste, nette Leute hinterm Tresen.
Und noch ein Termin für Hamburg. Mikela Pop-Up Store, 10. bis 14. März. Noch keine ganz genauen Infos, wo das sein wird und was da passieren wird. Aber wir sind da mal sehr gespannt. Kann man im Zweifel auf der Facebook-Seite von Mikela mitverfolgen.
Ah, ich glaube, das im Zweifel kannst du streichen. Irgendwie müssen sie den Leuten ja sagen, wo das stattfindet.
Ja, ein Pop-Up Store machen uns keinem verraten, wäre blöd, ne?
Ja, und die Zeit ist, glaube ich, dann doch zu kurz für Mundpropaganda.
Ja. Obwohl die ja ganz gut funktioniert in der Szene.
Ja, das stimmt. Die Szene ist klein. Es ist klein und sie könnte noch wachsen. Also wir hoffen ja immer, dass noch mehrere Leute dazustoßen von außen und viele gutes Bier trinken. Da sind wir auch schon wieder zu meiner mantraartig dahin gesäuselten Empfehlung zum Abschluss dieses Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne euren Freunden. Und bewertet ihn gerne auf der Podcast-Station, auf dem Podcast-Portal, über welches ihr uns empfangt. Gerne abonnieren und gerne Sternchen verteilen und gerne ein paar Sätze schreiben. Das hilft uns nämlich, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, werden unsere Gäste sichtbarer. Und wenn diese sichtbarer werden, dann, Stefan?
Trinken wir am Ende alle besseres Bier.
Aber wir machen das inzwischen richtig gut.
Ja.
Wir freuen uns auch über Post, also ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage, über die Kommentarfunktion oder über Facebook oder über Instagram. Da freuen wir uns immer, wenn es da ein bisschen Interaktion gibt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wünschen euch erstmal gutes Bier, immer volle Gläser.
Viel Spaß beim Hören und bis bald.
Tschüss. Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins. Podcast.